Genau, also es gibt ganz viele Ebenen, auf denen wir uns aber auch gegenseitig unterstützen. Also mir ist wahnsinnig wichtig, immer wieder zu betonen, dass wir selbstverständlich unterstützen als Unternehmen, aber dass wir uns viel mehr begreifen als ein Pool an Menschen, die miteinander arbeiten und die miteinander sich voranbringen.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist, hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit ExpertInnen und faszinierenden Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Hamburger Stadtteile wie St. Pauli, Altona oder Eppendorf sind bekannt. Aber Vettel hat man nicht wirklich auf dem Schirm. Schade, denn dort gibt es das Integrationsprojekt und Sozialunternehmen Made of Vettel, was 2008 unter anderem von der Modedesignerin Sibylla Papenstedt gegründet wurde. Johanna von Frieling leitet jetzt das Atelier und erzählt uns über die Entstehungsgeschichte von Made of Vettel, welche Produkte und Dienstleistungen angeboten werden und welche Botschaft das Projekt verfolgt. Mit Made of Vettel möchte man die handwerkliche Arbeit wieder fördern, Qualitätsarbeit in Deutschland unterstützen und ganz wichtig, voneinander lernen. Es geht nicht nur einfach darum, Frauen und Männer mit Migrationshintergrund zu fördern, sondern eine Verbindung aus unternehmerischem Erfolg und individuellem Fortschritt zu schaffen. Man merkt wirklich, dass ganz viel Herzblut in diesem Projekt steckt, gepaart mit einer unglaublich hohen textilen Kompetenz. Aber überzeug dich einfach selbst und hör dir diese Folge an.
Hallo Johanna, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich finde das auch sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und dann würde ich auch erstmal vorschlagen, du stellst dich erst einmal vor.
Ja, ich bin Johanna von Frieling. Ich bin Modedesignerin und Maßschneiderin und arbeite bei dem integrativen Verein Made of Vettel in Hamburg.
Okay, Made of Vettel, dann kannst du ja gleich erstmal was dazu erzählen, weil ich glaube, das kennen wirklich die wenigsten, vielleicht so ein paar Insider, denke ich, hier in Hamburg. Aber ich glaube, sonst ist es wahrscheinlich noch nicht so bekannt. Deswegen möchte ich dich bitten, da erstmal über das Projekt Made of Vettel ein bisschen zu erzählen.
Ja, Made of Vettel ist ein Verein und auch eine UG. Und wir sind ein sozialer Verein und produzieren Kleidung auf der Vettel. Und das Soziale an unserem Verein ist, dass unsere mitarbeitenden Frauen mit Migrationsgeschichte sind und ja, aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern und auch Bereichen kommen.
Okay, auf Vettel müssen wir, glaube ich, nochmal kurz erklären für die Nicht-Hamburger. Genau, das ist halt ein Stadtteil von Hamburg, sehr südlich, also schon hinter der Elbe, ich weiß es
ja, gar nicht. Ja, es ist schon auf der anderen Seite der Elbe.
Genau.
Eine Elbinsel.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Ja, Elbinsel, das stimmt. Genau. Und sag mal noch mal ganz kurz, ich hatte nämlich auch, weil das hat mich dann darauf gebracht, weil ich habe früher bei Sibylla Papenstedt tatsächlich auch ein Praktikum mal gemacht. Ja. Als ich nach Hamburg, oder ihretwegen bin ich tatsächlich nach Hamburg gekommen, 1994, auch schon ein bisschen länger her. Genau, sie war die Initiatorin von dem Projekt, genau. Oder?
Also Sibylla Papenstedt ist Modedesignerin und hat ihr eigenes Label, auch unter ihrem eigenen Namen. Und sie hat 2008 diesen Verein Made of Vettel gegründet mit anderen zusammen. Und da ging es einfach darum, Frauen mit Migrationsgeschichte in den Arbeitsmarkt zu bringen, mit ihnen kreativ zusammenzuarbeiten und ja, sie ihnen dabei zu helfen oder sie zu unterstützen, hier auch Fuß zu fassen und eben ihren kreativen Output sozusagen beizutragen. Genau.
Und du hast das jetzt so ein bisschen übernommen, um das weiterzuentwickeln. Habe ich das jetzt richtig verstanden, oder?
Nein, ich bin einfach, also ich leite das Atelier.
Okay.
Mittlerweile sind wir größer geworden und wir produzieren nicht mehr nur für Sibylla Pavenstedt und ihr Label, sondern mittlerweile sind wir eben auch in der Lage, für andere Designerinnen oder Firmen zu arbeiten. Sibylla Pavenstedt ist nach wie vor die Vorsitzende und immer noch in ihrer Position sozusagen, und sie hat auch noch ihr Label. Und genau, meine Aufgabe ist, das Atelier zu leiten und mit meinem Kollegen Jochen Ambacher zusammen auch das Projekt zu leiten und weiterzuentwickeln. Aber
okay.
Sie ist auch noch dabei.
Okay, also kann man eigentlich, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier vielleicht auch nur eine kleine Stückzahl an Produktion, kann man bei euch dann anfragen, ob ihr die dann produziert?
Genau so, ja.
Und kümmert ihr euch dann auch um, sag ich, um die Materialien, oder seid ihr dann wirklich, man hat, glaube ich, mal früher gesagt, Lohnveredler, ne? Wenn jemand anderes irgendwie die Materialien bringt und ihr mit den Materialien dann produziert?
Das ist ganz unterschiedlich. Man kann das Rundum-Sorglos-Paket kaufen, vom Design über Schnitt bis hin zu Sourcing der Materialien und so weiter, und da natürlich auch die eigenen Ideen mit einbringen. Oder man kann sagen, ich habe schon alles, es ist alles fertig, hier ist das Material, ihr müsst es nur noch zusammennähen. Wir haben es vielleicht sogar schon zugeschnitten oder so. Mhm. Also das ist eine relativ breite Bandbreite, die wir da anbieten können.
Okay, ja genau, Bandbreite, apropos Bandbreite, welche Produkte, worauf habt ihr euch so spezialisiert? Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das ist jetzt nicht so unser Produkt, was wir verarbeiten können? Habt ihr da so ein paar Hauptkategorien?
Also wir haben im Grunde genommen die Kategorie Nähen und Handstrick und Handhäkeln. Was wir nicht umsetzen können im Moment, ist Maschinenstrick. Ja, also so ganz, ganz feine gestrickte Sachen, die auch zum Beispiel rund gestrickt werden oder sowas. Aber im Bereich textile Produktion, also das klassische Nähen sozusagen, da sind wir sehr breit aufgestellt. Da haben wir auch ganz einfache Produkte und kleine Produkte, die wir machen, aber auch sehr aufwendige und sehr handwerklich gefertigte Produkte.
Ja, und nochmal genau mit dem Häkeln, da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal auf euch auch gestoßen, als ich das gesehen hatte. Irgendwie ein Abendkleid gehäkelt aus kleinen Ringen, irgendwie dann zusammengesetzt und so. Da habt ihr ja wahrscheinlich dann wirklich schon sehr, sehr individuelle Anfertigungen, wahrscheinlich auch so Einzelanfertigungen, die ihr dann macht, oder?
Ja, also dieser Bereich des Häkelns und Strickens, das ist eigentlich auch das, wo wir herkommen. Damit fing es auch so ein bisschen an, und da hat Sibylla Pavenstedt eben auch ihre Kollektion, wo es dann Einzelteile oder manchmal gibt es auch zwei oder drei davon, gibt, die gestrickt oder gehäkelt sind. Und das ist natürlich eine unglaublich aufwendige Arbeit, und dementsprechend ist das jetzt kein Massenprodukt, sage ich mal. Genau, also das ist eigentlich so der Ursprung, und das machen wir auch immer noch und mittlerweile eben aber auch für andere Firmen und nicht mehr nur für uns selber. Aber der Bereich des Nähens ist eben dazugekommen, mittlerweile auch ein ganz wichtiger Part des Ganzen.
Ja, glaube ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das wahrscheinlich dann der Vettel auch so ein bisschen rumgesprochen hat, dass es dieses Projekt halt gibt, dass man da halt ja seine Qualifikation mit einbringen kann. Ich vergleiche es immer so, nicht, ich vergleiche es nicht immer, aber es ist ja so ein bisschen auch wie Bridge and Tunnel in Hamburg, halt in Wilhelmsburg, dass Frauen mit Migrationshintergrund eingestellt werden, die aber keinerlei Zertifikate, Zeugnisse haben, aber die Qualifikation. Wo guckt ihr danach? Müssen die Frauen dann vielleicht kleine Arbeitsproben irgendwie mitbringen, oder sollen die mal bei euch einen Tag nähen? Oder wo schaut ihr danach, wer wie passen könnte bei euch?
Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was wir gerade so brauchen. Wir sind ja nicht nur ein Verein, sondern auch eine UG. Also wir erwirtschaften auch ganz klassisch wie eine Firma unser Geld und zahlen Gehälter aus. Also es ist sozusagen so, dass alle Frauen, ich sag jetzt mal, ganz normale Mitarbeiterinnen sind. Und dementsprechend schauen wir natürlich, was bringt die Person mit an Fähigkeiten, und ja, oft sind es dann natürlich Arbeitsproben, die wir sehen. Na, also hier, ich kann ganz toll sticken oder ich kann ganz toll stricken, und dann gibt es meistens viele Fotos, und das ist ja das Schöne bei so Handwerk, da kann man drauf gucken und dann sehen, welche Qualität man da hat. Es geht überhaupt nicht darum, wie toll ist jetzt irgendein Zeugnis oder nicht. Natürlich ist es schön, wenn eine Frau in ihrem Heimatland eine Ausbildung gemacht hat, die hier passend ist, aber das ist jetzt nicht die Voraussetzung.
Ja, ich denke auch, man muss ja auch nicht immer ein Zeugnis haben für seine Qualifikation. Man macht es ja manchmal auch aus Leidenschaft einfach, weil man es kann, weil man es gerne macht irgendwie, aber nie in der Situation war, sich das zertifizieren hat lassen oder so, ne? Also von daher.
Gerade im handwerklichen Bereich oder auch in diesem Strickbereich ist es ja ganz oft so, dass die Frauen das gar nicht als Ausbildung jetzt gelernt haben, sondern dass das eben auch weitergegeben wird, dass sie das von ihrer Mutter gelernt haben, von ihrer Oma oder wie auch immer. In dem Fall sind es ja dann oft wirklich die Frauen, die das dann mitbringen, das können und das wissen. Und ja gut, wie belegt man das? Also das ist einfach ein anderer Weg, eine andere Arbeit und das wertschätzen wir natürlich ebenso, wie wenn man das auf anderem Wege erworben hat, die Fähigkeiten.
Ja, absolut. Wie viele MitarbeiterInnen habt ihr jetzt eigentlich dann mittlerweile?
In etwa 15. Das ist so, die arbeiten alle unterschiedlich viel. Also manche sind Vollzeit da bei uns und manche arbeiten nur projektbezogen oder wenn es gerade etwas zu tun gibt, was zu ihnen passt, sozusagen zu den Fähigkeiten. Genau, also es ist sehr individuell oder auch wie die Zeit es zulässt der einzelnen Person. Genau, aber das ist so in etwa die Zahl an Menschen bei uns, ja.
Ja, toll. Und genau, ihr habt ja mittlerweile nicht nur weibliche MitarbeiterInnen, sondern auch männliche Mitarbeiter, oder?
Wir haben auch zwei Kollegen.
Ja, genau. Und was machen die? Wo sind die qualifiziert drin?
Also der eine Kollege, der hatte eine eigene Produktionsstätte im Libanon mit 30 Mitarbeitern. Er ist Industrieschneider. Mhm. Und das ist ganz toll, weil er einfach unglaublich viel Erfahrung mitbringt in diesem industriellen Bereich und ja auch ganz anders auf diese Dinge schaut, ne, wie produzieren wir und wie setzen wir das am besten um, als eine Person, die sehr handwerklich und kleinteilig gearbeitet hat in der Vergangenheit. Und ja, das ist total spannend, das so zu kombinieren und zusammenzubringen. Genau, und der andere Kollege ist Modedesigner und leitet eben das Projekt. Genau.
Ja, spannend, ne? Also was da so hintersteckt. Hast du noch mehr so nette Geschichten oder Hintergründe von euren MitarbeiterInnen? Weil ich finde das schon irgendwie ganz interessant. Man denkt da immer gar nicht so dran. Eine Produktionsstätte in Libanon. Ja, natürlich gibt es auch dort. Aber das hat man irgendwie mal gar nicht so auf dem Zettel, welche Erfahrungen hinter diesen Menschen halt irgendwie stecken.
Ja, also natürlich bringen alle ihre eigenen Geschichten mit und das ist einfach wahnsinnig unterschiedlich. Gerade neulich hatten wir das auch, da hat eine Kollegin so kleine gehäkelte Ohrringe mitgebracht und uns an uns verschenkt sozusagen und hat dann erzählt, dass das von einem Schal ihrer, ich glaube, Oma ist, die diesen Schal mal gehäkelt hat und jetzt hat sie das eben auseinandergenommen und da diese kleinen Ohrringe draus gemacht und ja, man sieht einfach, wie verbunden die Menschen alle mit ihrem Handwerk sind und mit ihrem Können sind und dass sie aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen kommen und das eben mitbringen. Also, oder eine andere Frau, sie hat bei uns mal ein Praktikum gemacht und immer unglaublich viel genäht zu Hause. Und das war für sie so ein Ausgleich einfach zu ihrem Familienstress, ihrem Schulstress und so weiter. Und ja, so erfährt man einfach, welche Bedeutung das Ganze für die einzelnen Menschen hat. Und ja, alle bringen ganz unterschiedliche Fähigkeiten, aber auch Emotionen dazu mit. Und ja, das ist einfach jeden Tag wieder spannend und wir lernen da sehr viel voneinander.
Das glaube ich und das ist ja auch echt sehr, sehr persönlich einfach, ne? Das ist ja wirklich fast so sehr, fast familiär einfach dann auch, wie so ein kleines Familienunternehmen. Das ist echt toll. Also, wo man dann auch Spaß hat, jeden Morgen hinzugehen und seine Arbeit da dann irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Das lebt sehr, sehr von den Menschen.
Ja, das denke ich mir. Unterstützt ihr eure Mitarbeiterinnen noch in anderen, ja, Aktivitäten, sag ich mal jetzt? Ich denke dann immer so an diese Behördengänge, die lästigen, die wir selber kaum verstehen. wie soll das dann jemand mit Migrationshintergrund verstehen teilweise? Oder das hatte ich, glaube ich, auch damals gelesen, dass Sibylla Pavenstedt damit angefangen hatte, okay, halt auch die Sprache so ein bisschen weiterzubringen in den einzelnen Bereichen so ein bisschen. Habt ihr da auch irgendwelche Programme aufgesetzt? Oder?
Also wir haben einmal die Woche Deutschunterricht. Das gehört ganz fest dazu. Das ist immer montags. Da kommt eine Deutschlehrerin. Das ist super wichtig. Natürlich für die Menschen selber, aber auch für uns als Unternehmen, weil es natürlich wichtig ist, dass wir die Kommunikationsfähigkeiten untereinander auch stärken. Und ne, je besser wir uns untereinander sprachlich verstehen, umso weniger Fehler passieren zum Beispiel auch. Klar, dann ist natürlich der Behördengang der Klassiker. Da unterstützen wir natürlich total gerne und viel und sind manchmal wirklich erstaunt, wenn wir die Briefe nicht entziffern können und fragen uns, wie jemand das schaffen soll, der
Katastrophe
ist oder die. Genau, also das ist natürlich etwas. Und ja, es geht auch viel um Orientierung, was, ne, also manchmal, wenn es dann zum Beispiel auch nicht mehr passt, wo geht's für mich hin, ne, was, oder wo kann ich nochmal vielleicht meine Fähigkeiten stärken und so weiter und so fort. Und mittlerweile sind wir ja auch ein Ausbildungsbetrieb. Wir haben jetzt im Sommer unsere erste Auszubildende entlassen, sage ich jetzt mal.
Ja, cool.
Die jetzt Maßschneiderin ist und genau, auch da ist es natürlich so, dass wir auch Menschen die Möglichkeit geben, die vielleicht sonst nicht unbedingt es so leicht hätten, einen Ausbildungsplatz zu finden, sage ich mal. Genau, also es gibt ganz viele Ebenen, auf denen wir uns aber auch gegenseitig unterstützen. Also mir ist wahnsinnig wichtig, immer wieder zu betonen, dass wir selbstverständlich unterstützen als Unternehmen, aber dass wir uns viel mehr begreifen als ein Pool an Menschen, die miteinander arbeiten und die miteinander sich voranbringen, gegenseitig selbst und das Unternehmen.
Ja klar, du kannst ja auch noch sogar davon lernen, ne? Also von den unterschiedlichen Handwerkstechniken und so.
Genau, ich lerne wahnsinnig viel jeden Tag über die Herangehensweise, über das Handwerk, über die verschiedenen Einstellungen, auch gar nicht nur in Bezug auf unsere Arbeit, sondern auch beispielsweise politische Themen, religiöse Themen. Und bei uns ist es einfach so, die eine Frau trägt ein Kopftuch, die nächste hat ein riesen Holzkreuz um den Hals und die dritte interessiert sich überhaupt nicht für dieses Ganze. Und wir arbeiten alle zusammen und es ist einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig zuhören. Und uns gegenseitig unterstützen. Und ich empfinde mich selber und auch unser Unternehmen nicht als Hilfe in dem Sinne. Weil das würde ja voraussetzen, dass die Personen, die diese Hilfe empfangen, in irgendeiner Art und Weise abhängig sind oder so etwas in die Richtung. Das könnte man zumindest denken. Und das ist für mich nicht die richtige Herangehensweise.
Ja, okay, verstehe ich. Also genau, ihr lernt eigentlich voneinander, untereinander. Ja, schön, finde ich. Also finde ich super, das hört sich echt gut an.
Das immer wieder zu sagen auch.
Ja, nee, und mit der Ausbildung habe ich eben auch gerade gedacht, das ist natürlich auch so super wichtig, weil gerade ja auch so im Schneiderhandwerk, das geht ja immer mehr zurück, das will ja keiner irgendwie mehr machen und dementsprechend fehlen dann natürlich auch die Fachkräfte dafür und wenn es die Möglichkeiten dafür gibt, umso besser. Also da muss eigentlich auch das Land an sich ein bisschen was dafür tun, damit das wieder attraktiver wird, dass Leute wieder daran Interesse haben, das zu lernen.
Also wir könnten mehr Menschen ausbilden, als wir das können sozusagen, also mehr Bewerbungen, als wir annehmen können. Es ist natürlich teilweise auch für die Betriebe nicht so wahnsinnig attraktiv auszubilden. Das ist ja auch so ein immer mal wieder Thema. Mhm. Aber klar, das ist total wichtig, dass man bleibt und das Handwerk auch weitergibt.
Ja, genau, absolut. Also man muss nicht immer studieren unbedingt irgendwie. Also
und das muss sich auch nicht ausschließen.
Nee, das stimmt, hast du auch recht. Na klar, das kann ja darauf aufbauen, aber ich finde das auch ganz schön, so ein bisschen Praxis irgendwie erstmal zu erfahren. Ne?
Ja.
Apropos Praxis auch, wenn ihr jetzt selber auch oder doch, ihr macht ja auch selber Kollektionen. Wo legt ihr da Wert drauf auf die Materialauswahl? Habt ihr da auch irgendwie besondere Richtung, dass ihr sagt, okay, wir verwenden nur Bio-Baumwolle oder benutzt ihr irgendwie Leftover-Fabrics? Habt ihr da irgendwie einen Fokus gesetzt?
Also wir produzieren mittlerweile ja meistens für Kunden und Kundinnen in deren Auftrag. Und da haben wir dann nicht unbedingt viel Einfluss. Da können wir natürlich dahingehend beraten, aber das entscheiden die KundInnen dann auch selber. Und die Anfertigungen, die wir selber machen, da achten wir natürlich darauf, dass es hochwertige Materialien sind. Wenn es Materialien sind, die wir am Lager haben, ist es natürlich umso besser, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen. Genau, und wir achten einfach darauf, dass es hochwertige Naturmaterialien sind, die nach Möglichkeit auch gut produziert sind und ja, dem Planeten möglichst wenig Schaden zufügen.
Genau. Und habt ihr schon mal überlegt, ob ihr euer Projekt ein bisschen skalieren würdet oder hättet ihr, okay, Kapazitäten ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht, aber habt ihr mal überlegt, ob ihr sagt, okay, Mensch, das funktioniert hier in Hamburg super gut. Vielleicht könnte man auch mal an anderen Standorten in Deutschland gucken, ob man sowas aufbaut und integriert, um gerade auch dieses Thema Produktion oder Made in Germany halt immer mehr oder weiter zu forcieren. Also
natürlich sind wir immer dabei, unser Projekt weiterzuentwickeln und auch zu schauen, ob wir größer werden können, damit wir mehr Frauen die Möglichkeit für eine Mitarbeit geben können, sozusagen. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es notwendig ist, in Deutschland auch andere Standorte zu bespielen, weil ja die Entfernung München-Hamburg beispielsweise absolut machbar ist, wenn man das jetzt vergleicht damit, wo sonst produziert wird. China, Bangladesch oder aber auch Portugal, ja, okay. Polen oder wie auch immer. Es ist für die Unternehmen schon sozusagen ein großer Gewinn, wenn es überhaupt innerhalb Deutschlands bleibt. Und das ist eigentlich sehr gut organisierbar. Wir haben viele Kunden und Kundinnen, die auch ja in Süddeutschland sitzen oder so.
Ah, okay.
Und wir konzentrieren uns auf unseren Standort, wo wir, ne, weil das lebt natürlich auch davon, dass wir jeden Tag zusammen sind und zusammenarbeiten.
Ja, das stimmt.
Und wir schauen einfach, dass wir in Hamburg das so gut entwickeln können wie möglich. Und genau, also klar, Ideen haben wir 1000.
Ja.
Aber jetzt nicht unbedingt dahingehend, dass an anderen Standorten. Aber vielleicht ist es ja ein ganz guter Input.
Ja, genau. Vielleicht hört das ja jetzt auch jemand und sagt, ach Mensch, ich hätte ja Lust, bei mir in der Stadt irgendwie sowas aufzubauen. Dann würdet ihr vielleicht auch mit Rat und Tat ein bisschen beiseite stehen, irgendwie unterstützen, wie man das. Ja, genau. Aber erstmal gucken wir genau, dass es noch auf der Vettel ein bisschen größer wird. Das wäre ja auch noch ganz cool. Habt ihr sonst irgendwelche Partner oder Kooperationen, wo ihr sagen würdet, okay, zum einen, die waren super, die haben echt uns irgendwie weit nach vorne gebracht, oder habt ihr irgendwelche Kooperationen, wo ihr, oder Kooperationswünsche, wo ihr sagt, oh, das wäre toll, wenn wir das mal irgendwie oder mit denen irgendwie was zusammenarbeiten könnten, dann könnten wir jetzt auch hier so einen kleinen Aufruf starten.
Ja, ich habe jetzt keinen konkreten Namen sozusagen. Wir haben natürlich viele spannende Projekte schon gemacht, auch mit größeren Firmen, die uns viel gebracht haben und die einfach spannend und neu waren und so weiter. Was großartig wäre, wäre, wenn wir mit größeren Firmen in Deutschland eine gewisse Verlässlichkeit uns erarbeiten könnten. Also es ist für uns nicht so leicht, also das Akquise-Thema, ne? Also es wäre schön, wenn man gewisse Firmen hätte, wo man eine dauerhafte Zusammenarbeit erschaffen kann und wo man einfach weiß, da kommt jedes Jahr das und das und man ist im dauerhaften Kontakt und so, weil es ist immer viel Arbeit, das zusammen zu entwickeln, und es ist so wahnsinnig schade, wenn es dann nach einem Projekt das schon wieder gewesen ist. Man könnte da so, ja, die Energie irgendwie so gut nutzen, und es würde uns natürlich auch eine große Sicherheit geben, und es wäre einfach schön, wenn auch große Unternehmen den Produktionsstandort Deutschland nochmal anders nutzen würden, als sie es im Moment tun.
Kennst du schon Yesango The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Was meinst du, woran liegt das wohl? Wahrscheinlich an den Kosten zum größten Teil. Was meinst du?
Ja, die Kosten.
Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ja, das ist echt, also, aber ich glaube, das ist nicht der Trend, aber ich glaube schon, dass da die Denkweise sich ändern wird auf kürzere Lieferketten. Ich hoffe es einfach auch, weil man dann einfach wirklich resilienter ist, seinen ganzen Aktivitäten. Ja, aber es ist ein schwieriges Thema, Johanna, das stimmt.
Es ist natürlich so, dass die Endkonsumenten und Konsumentinnen eine Jeans für 30 Euro kaufen können. Das ist einfach möglich.
Ja.
Und das ist zuhauf möglich. Es ist in jedem Design möglich. Es ist nicht zu jeder Qualität möglich, das ist natürlich klar. Viele Menschen legen, glaube ich, aber auch nicht den größten Wert auf die Qualität, sondern möchten einfach jetzt gerne diese Hose und vielleicht gefällt sie ihnen in einem halben Jahr schon nicht mehr. Und da zu erklären, ja, du kannst eine Jeans für 30 Euro kaufen, aber das bringt das und das und das Problem mit sich, ist einmal ein Problem. Und natürlich haben die meisten Menschen auch das Geld nicht, sich Kleidung zu kaufen, die nachhaltig produziert wurde, um jetzt dieses Wort mal zu verwenden. Mhm. Also das ist ein ganz breit gefächertes Thema und Problem, über das ja auch ganz, ganz viel diskutiert und gesprochen wird.
Ja, ist leider so ein stetiges Problem noch irgendwie, ne? Immer die Kosten und natürlich haben wir auch diverse Krisen immer um uns herum. Und
man kann an Kleidung wahnsinnig gut sparen. Man kann billig Kleidung kaufen.
Ja.
Es ist kein Bereich, für den man viel Geld ausgeben muss.
Ja, das stimmt.
Es gibt andere Dinge, die muss man. Da muss man vielleicht mehr Geld für investieren oder, ne? Und vielleicht ist das dann nicht immer das Thema Nummer eins, wo man sagt, okay, da gebe ich jetzt mehr Geld aus.
Ja, das Angebot ist einfach zu groß, ne?
Ja, genau. Es gibt natürlich auch günstige Möglichkeiten, an Kleidung Geld zu sparen, ohne günstige Kleidung zu kaufen. Aber das ist
ja, absolut. Nee, und ich kann das aber auch verstehen, was du eben meintest mit euren Kunden, dass du dir da mehr Verlässlichkeit irgendwie wünschst, weil ihr müsst ja auch planen ein wenig, ne? Und wenn ihr dann wirklich wisst, ach toll, Kunde A oder B, die kommen jetzt immer dann und dann, wie ihr könnt eure Kapazitäten blocken und ihr könnt es finanziell auch einplanen, das ist für euch ja auch recht wichtig. Ja, schade, dass es das auch immer noch nicht so wieder gegeben ist, ne? Also, aber du hattest noch von anderen Projekten erzählt, auch die ganz erfolgreich waren oder euch weiter nach vorne gebracht haben. Vielleicht kannst du da nochmal von dem einen oder anderen Projekt erzählen.
Also was natürlich uns einen Riesensprung beschert hat, auch wenn wir alle das Thema nicht mehr hören können, aber das waren die Masken. Ja. Wir haben Tausende produziert.
Okay.
Und ja, das hat uns wirklich einen Schub gegeben. Da konnten wir alle, so traurig der Grund war, sagen, aber da konnten wir als Unternehmen und alle persönlich wirklich von profitieren, weil wir da einfach so eine große Menge produzieren konnten. Und die Polizei Hamburg zum Beispiel hat Masken von uns bekommen, Butni, Edeka, also ne, das war dann wirklich mal so eine größere Sache.
Ja.
Und dann zum Beispiel schön fand ich auch die Upcycling-Kollektion, die wir für About You gemacht haben, mit Liz Thieme zusammen, die ja auch, glaube ich, bei dir
Podcast war. Die war jetzt neulich gerade. Ach ja, witzig, stimmt.
Cool. Ja, das fand ich einfach toll, weil es ja doch relativ ungewöhnlich ist, dass so ein großes Unternehmen dann eine Upcycling-Kollektion produzieren und lässt und verkauft. Das fand ich super. Und ja, natürlich gab es viele tolle kleinere Projekte auch. Ich finde auch sowas wie mit der Hamburger Kunsthalle zum Beispiel, wo wir für die Stiftung Kulturglück Taschen aus den Veranstaltungsbannern herstellen. Na, also so, was dann einfach ein bisschen nachhaltiger Gedanke auch ist. Oder die Stadt Geesthacht zum Beispiel, mit denen arbeiten wir auch schon lange zusammen und ja, machen da für deren Tourismus-Shop auch Taschen aus Veranstaltungsplan. Also sowas ist einfach schön, ne? So, ja. So persönliche, gute Zusammenarbeit, die länger anhält und die dann auch noch nachhaltigen Anspruch hat.
Ja, ja, super. Ja, aber wir können ja trotzdem einen kleinen Aufruf mal starten hier. Vielleicht kommt dem einen oder die anderen ja doch noch eine Idee, wie sie mit euch zusammenarbeiten können.
Ja, wir sind sehr offen für alles und
ja, hört sich auch so an, genau, dass ihr so alles ausprobiert irgendwie und alles irgendwie für alles irgendwie Ideen habt auf jeden Fall und es umsetzen könnt.
Ja, total. Also wir gehen gerne sehr kreativ an die Dinge ran.
Ja, das glaube ich auch. Genau. Und nochmal zu dem Thema Verlässlichkeit und dauerhafte Zusammenarbeit zurückzukommen. Das ist ja wirklich auch eine Herausforderung. Aber hast du noch oder kannst du noch andere Herausforderungen nennen, die dir immer oder euch immer so wieder begegnen, wo ihr sagt so, pff, oh, ich das jetzt schon wieder, wo ihr so ein bisschen struggelt?
Ja, es ist natürlich. Naja, ich glaube, das sind die ganz normalen alltäglichen Problemchen, die so jeder und jede hat, ne, im Bereich, dass unzuverlässige Kunden diese klassischen Themen man so kennt, ne. Es ist für uns natürlich immer und immer wieder ein Thema, dass wir mit den Kundinnen besprechen müssen, wie unsere Preise sich zusammensetzen. Und das ist total schnell genäht, ist ein super einfaches Produkt und warum kriegen wir das nicht für 3,50 €? Das ist wirklich ein Dauerthema. Also, ne, wir sind unglaublich viel dabei zu erklären, warum das immer noch ein Handwerk ist, das eine Person ausführen muss. Und gerade bei uns als kleine Produktionsstätte, wir haben eben auch nicht unbedingt immer die perfekte Maschine für jeden einzelnen Schritt, die das dann so halbwegs alleine macht. Ja, also es ist wahnsinnig viel Kommunikation und Erklären und ja, das ist wirklich eine Herausforderung, das immer wieder auch dahinter zu stehen und zu sagen, ja, aber es ist nun mal Arbeit und wir bezahlen eben vernünftige Löhne und eine Hamburger Miete und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so unsere Hauptherausforderung.
Ja, also müsst ihr auch Aufklärungsarbeit ganz immer wieder noch leisten.
Ja, was wir auch total gerne machen, weil das auch wichtig ist.
Klar.
Ja, weil wenn man dann immer wieder auch auf Unverständnis stößt oder sogar als unverschämt empfunden wird, weil in China kriege ich es doch für einen Bruchteil davon. Das ist natürlich manchmal so ein bisschen
schwierig, das zu vergleichen, ne? Also Produktion in Hamburg und in China, also sollte man schon wissen.
Ja, genau, aber das ja, gut, klar, wenn ein Mensch sich dann überlegt hat, ich möchte das jetzt aber produzieren lassen und dann funktioniert die ganze Rechnung am Ende nicht, das ist natürlich auch schade dann.
Aber das ist es, aber genau, deswegen informiert man sich ja eigentlich auch vorher so ein bisschen vielleicht darüber und, aber gut.
Naja,
okay.
Genau.
ja, schade, dass das immer dann noch nicht so angekommen ist. Johanna, was bedeutet denn für dich eigentlich generell nachhaltige Mode?
Für mich persönlich?
Ja, für dich persönlich, genau. Hast du dich da früher schon mit beschäftigt oder ist das jetzt auch, also nachhaltige Mode ist ja, ich mag den Begriff nachhaltig auch nicht mehr so gerne, weil der auch so irgendwie so ausgelutscht ist, aber sagen wir mal, Mode, die mit einem anderen Bewusstsein produziert wurde. Hast du dich da früher schon oder von Anfang an immer schon mit beschäftigt, auch schon während deines Modedesign-Studiums? Gab es da das schon, das Thema, dass darauf geachtet wurde?
Also ich selber habe mich total früh eigentlich schon damit beschäftigt. Ich habe als Jugendliche schon, ich glaube mit 12 oder 10 oder so, habe ich schon angefangen zu nähen und da habe ich immer im Secondhand-Shop mir irgendetwas besorgt und habe das irgendwie umgestylt oder habe irgendwelche alten Sachen von meiner Mutter genommen oder ne, was eben so da war. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, jetzt in einen Stoffladen zu gehen und mir da Stoffe zu kaufen. Und ich fand das irgendwie auch cool. einfach das Design zu nehmen, was da ist und daraus was Neues zu machen. Und ja, das hat mir einfach Spaß gemacht und ich fand es auch sehr sinnvoll schon damals. Im Studium, muss ich sagen, tauchte dieses Thema für mein Empfinden viel zu wenig auf. Das mag sich mittlerweile auch sehr geändert haben. Das ist ja jetzt auch schon ganz schön lange her. Also da war das jetzt, finde ich, nicht so ein Riesenthema. Und für mich ganz persönlich würde ich sagen, es geht, also selbstverständlich kaufe ich auch neue Sachen. Da will ich auch niemandem was vormachen. Aber um es ganz radikal auszudrücken, wir brauchen keine Mode mehr zu produzieren. Es ist für die nächsten 30 Jahre genug Kleidung vorhanden für uns alle auf dieser Welt.
Ja.
Und das ist eigentlich, finde ich, super wichtig, sich das mal vor Augen zu führen. Und ich gehe da überhaupt nicht mit so einem Moralapostel-Anspruch ran. Ne? Jeder soll das für sich entscheiden und jede. Und wie gesagt, ich bin da auch absolut nicht perfekt. Aber ich finde, sich das ab und zu mal klar zu machen, ist eine ganz gute Idee. Und insofern würde ich sagen, obwohl ich selber aus dem produzierenden Bereich komme, ganz radikal ist es genug da. Wir müssen nichts mehr nähen.
Theoretisch nicht, ne? Nee, hast du absolut recht, ja. Praktisch sieht es dann wieder anders aus.
Ja. Natürlich, ne? Ich sage, dass wir das jetzt sofort alles stoppen müssen. Aber ja, also ich finde das ganz wichtig, sich das auch mal klar zu machen, dass wir echt im Überfluss leben.
Ja, das tun wir definitiv. Also, und sogar nicht nur im Modebereich, würde ich sagen. Also generell können wir das ganz gut, glaube ich, teilweise. Johanna, hast du denn nochmal irgendwelche, also ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick über Made of Fettel bekommen, aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, so, oh, das möchte ich jetzt noch irgendwie gerne loswerden, das wäre noch wichtig für die ZuhörerInnen oder auch, was ihr euch noch so für Pläne vielleicht noch gesetzt habt mit Made of Fettel, was so in der Schublade vielleicht noch rum, Lunga, du sagtest vorhin noch, ihr habt viele Ideen, aber vielleicht habt ihr irgendwas, sagst, ja, das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch umsetzen.
Also Pläne und Ideen auf jeden Fall. Wir möchten gerne mehr Menschen noch die Möglichkeit geben, bei uns dabei zu sein. Also wir würden uns gerne vergrößern. Wir würden sehr gerne weiter auch die handwerkliche Arbeit fördern, voneinander lernen, vielleicht das Ganze wieder ein bisschen deindustrialisieren, sage ich jetzt mal, also dass die einzelnen Teilnehmerinnen wieder mehr auch für sich mitnehmen können, dadurch, dass wir einfach mehr sind und mehr Menschen etwas beitragen können. Genau, also wir haben eigentlich den Plan, das Ganze wieder auszuweiten und wieder noch mehr anzubieten und
Braucht ihr da noch externe Unterstützung? Müssen wir da jetzt vielleicht noch einen Aufruf starten, wer euch da noch irgendwie helfen kann oder so?
Naja, meistens ist es natürlich die finanzielle Frage, ne? Dass man einfach finanzielle Unterstützung auch braucht. Und ja, wenn Menschen interessiert an uns sind und Ideen haben, dann können sie sich natürlich gerne, sehr gerne melden und irgendwie sich einbringen, das ist klar.
Ja, gut. Das hoffe ich mal, dass der eine oder andere das macht irgendwie. Also das sollte ja womöglich sein. Genau, Johanna, dann sind wir eigentlich auch so gut wie am Ende schon. Du hast jetzt noch eine Frage für mich vorbereitet. Ja. Ich bin gespannt.
Ja, meine Frage an dich ist, passend zu dem Thema, das wir eben als letztes hatten. Welches ist dein Lieblingsnachhaltiges Kleidungsstück und warum?
Ja, man sagt ja eigentlich immer das Kleidungsstück, was ja halt schon im Kleiderschrank auch ist.
Ja, also es geht natürlich um ein Kleidungsstück, welches du bist.
Was ich schon habe.
Genau.
Was ist mein lieblingsnachhaltiges Kleidungsstück? Puh, ich guck gerade mal so hinter mich.
Wenn es kein nachhaltiges ist,
dann... Ich habe manche Sachen auch schon... bestimmt auch schon so 10-12 Jahre, so meine Lieblingsjeans, ja, die auch schon ein paar Mal jetzt geflickt wurde Und die ist auch, weil mir die Passform tatsächlich immer gut gefallen hat von Esprit.
Ja.
Esprit gibt's ja jetzt auch leider nicht mehr.
Ja.
Da habe ich tatsächlich immer sehr gerne eingekauft, meine Jeanshosen. Und die sind auch wirklich, muss ich sagen, dann qualitativ auch echt gut immer. Also die habe ich bestimmt dann schon 10, 15 Jahre.
Ja, das ist auf jeden Fall nachhaltig, wenn du die so lange
trägst. Das finde ich auch. Ja. Also.
Gerne hast.
Und Jeans ist ja auch irgendwie, finde ich, so ein Klassiker.
Absolut.
Kann man ja auch irgendwie.
Ich habe heute auch
ganz an. Hier. Ah, sehr gut. Warte, ich auch. Ja, doch, ich habe auch. Genau. Auch. Ja, Esprit, genau.
Ja.
Ja, ach, schöne Frage. Die hatte ich auch noch nicht. Ja, super. Sehr schön. Cool, Johanna. Dann vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick zu Made of Fettel gegeben hast. Und ich hoffe, es werden sich ein paar bei euch melden, die von euch noch nicht gehört haben. Und dann wünsche ich dir erstmal jetzt noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Das hat Spaß gemacht. Und ja.
Sehr gerne. Und ich denke, wir hören voneinander.
Alles klar, das machen.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Made of Fettel ist ein wirklich inspirierendes Vorzeigeprojekt, das Modehandwerk und Integration zugewanderter Menschen miteinander kombiniert. Hast du Interesse daran, die Dienstleistung von Made of Fettel in Anspruch zu nehmen? Dann kontaktiere am besten gleich Johanna oder schau einmal selbst im Atelier vorbei. Dein Feedback ist mir natürlich auch sehr wichtig. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst. Bleib dran und bis zur nächsten Folge.